Fritz. Podcast.
Trackback. Es regnet. Echte Männer benutzen keinen Schirm. Echte Männer werden nass, verfluchen das elende Scheißwetter, erkälten sich und sterben. Mein Lieblingstweet der Woche von 630er. Ich bin Theresa Sickert. Guten Abend.
Fritz Trackback.
Die Show mit Internet und so hört ihr hier gerade auf Fritz. Facebook und der Datenschutz, das ist ein leidiges Thema. Vor ein paar Monaten kam der österreichische Student Max Schrems groß in die Schlagzeilen, weil er von Facebook verlangt hat, ihm alle Daten offenzulegen, die so über ihn gesammelt wurden. Was er da gelesen hat, das hat ihm gar nicht gefallen. Also hat er bei der irischen Datenschutzbehörde so richtig Stunk gemacht. Facebooks europäischer Firmensitz ist nämlich in Irland, dass das soziale Netzwerk mal in die Schranken gewiesen werden sollte. Hat aber leider alles nichts genützt und jetzt will Max klagen und braucht aber Geld für das teure Verfahren. Was er mit der Klage erreichen will und wie ihr ihm vielleicht helfen könnt, das klären wir später hier bei Trackback. Damit kommen wir zur allerersten Netzmusik. Das ist Musik, die ihr euch meistens unter der CC, also der Creative Commons Lizenz, aus dem Netz herunterladen könnt und das ganz legal. Und manchmal dürft ihr diese Musik sogar weitergeben und dann wird's noch ein bisschen schöner. Der allererste Song kommt heute von Dead Sons, Bang on Full Turn heißt er. Und wir hatten ja schon einige Musiksampler aus allen erdenklichen Kategorien. Also na klar, Label-Sampler, Jahreszeiten-Sampler, Urlaubsmusik, eine Free Music Competition, ach weiß der Himmel. Ein Sampler, der aber einer Stadt gewidmet ist, das hatten wir noch nicht, aber tada! Heute ist es soweit. Not What You Know ist voll und ganz der Stadt, der britischen Stadt Sheffield gewidmet. Und das Beste ist, der Sampler könnte kaum abwechslungsreicher sein. Von Elektro bis Indie ist da echt alles drauf. Also, ihr werdet den Download nicht bereuen. Den Link dazu gibt's unter trackpack.fritz.de. Aber erstmal hört doch in den ersten Song rein. Bang on Full Turn, Dead Sons. Bang on Full Turn, das ist Netzmusik.
Fritz Trackback.
Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, die wir im Netz gefunden haben und von denen wir denken, dass auch ihr die eigentlich gesehen haben solltet. Präsentiert werden euch die Link-Tipps diese Woche von Max Ulrich.
Freundschaftsseiten gibt's bei Facebook schon länger. Aber dass es jetzt eine gemeinsame Chronik für euch und euren Partner geben soll, das ist neu. Wie das Online-Magazin T3N berichtet, werden in Zukunft eure gemeinsamen Daten über euren Beziehungsstatus, aber eben auch eure Fotos, Events etc., die von euch in den Privatsphäre-Einstellungen freigegeben sind, auf einer gemeinsamen Timeline zu sehen sein. Wie genau das aussehen soll, könnt ihr euch in dem Artikel anschauen. Kanzlerin Angela Merkel ist Profi im Redenschwingen. Allein im Archiv auf ihrer Website finden sich über 300 Reden. Mit Hilfe von Spiegel Onlines Kanzlerphrasomat könnt ihr euch jetzt eure eigene Merkel-Rede mit allen wichtigen Themen rund um Europa oder Finanzpolitik bauen. Einfach die gewünschte Begrüßung und für euch spannende Themenfelder aussuchen und zusammenfügen. Fertig ist die Merkel-Rede. Und das ganz ohne Blabla-Redenschreiber. Was hat eigentlich die Netzgemeinde im vergangenen Jahr so bewegt? Jeden Tag prasseln auf euch zig Informationen ein, da könnt ihr euch gar nicht alles merken. Und auch auf Google rutschen alte Artikel schnell in der Suche nach unten. Deswegen hat der Blog-Aggregator River euch einen Jahresrückblick der heiß diskutiertesten und am meisten geteiltesten Themen der deutschen Blogosphäre zusammengestellt. Dann wisst ihr wieder, was die Themen des vergangenen Jahres waren. Wenn Katzen streunen gehen, weiß niemand so recht, was sie eigentlich treiben. Deswegen hat ein YouTube-Nutzer sich den Spaß gemacht und einer Katze eine Kamera um den Hals gehängt. Zu der Hymne Smack My Bitch Up seht ihr nun aus der Perspektive der Katze, wie sie einem Typen das Portemonnaie abzieht, Schnaps einkaufen geht und auf Partys mit Frauen richtig abgeht. Kein Wunder, dass das Video schon über 1,5 Millionen Mal angeschaut wurde. Cat-Content for the win in Höchstform. Warum ist es besser, von Geflüchteten statt von Flüchtlingen zu sprechen? Klingt erstmal danach, dass irgendwelche Leute es mal wieder mit Political Correctness übertreiben wollen. Liest man sich den Artikel auf Sprachlog aber mal genauer durch, dann macht es Sinn. Die Endung ing steht nämlich in den meisten Fällen für ein starkes Abhängigkeitsverhältnis, wie zum Beispiel bei Sträfling, Säugling oder Zögling. Zumindest ist es ein Anstoß darüber, ob politisch korrekte Formulierungen nicht doch sinnvoll sind. Boah, diese nervigen Kinder von nebenan. Wer hat diesen Einspruch noch nicht gehört? Der Bloggerin Jornell geht das mittlerweile voll gegen den Strich. In ihrem Artikel Offener Brief am Rant rechnet sie mit den ganzen Leuten ab, die sich in ihren kuscheligen Komfortzonen gestört fühlen, weil es Menschen da draußen gibt, die anders sind, die Lärm und Dreck und manchmal dumme Sachen machen.
Bauen Sie sich ein Haus und umfassen dieses mit einem Stacheldrahtzaun, einer Mauer und kontrollieren von Ihrer Schaltzentrale im Panic Room Ihr Anwesen. Seien Sie eine kleine, triste und einsame Insel.
Schreibt Jornell. Recht hat sie.
Die Linktipps, die findet ihr alle auch mit dem entsprechenden Verweis natürlich auf dem Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Theresa Sickert und gleich beschäftigen wir uns mit geplanter Obsoleszenz. Das ist erstmal ein ziemlich sperriger Begriff, meint aber eigentlich nichts anderes, als dass von der Industrie bewusst Sollbruchstellen in unsere technischen Geräte eingebaut werden, sodass die ganz fix kaputt gehen. Ihr habt euch ein neues Smartphone gekauft und denkt so, boah, wie geil, alles lädt voll schnell und hört sich super an. Ja. Und dann, knapp ein Jahr später, fangen auch schon die allerersten Macken an. Das Handy wird immer langsamer, der Akku entlädt sich immer schneller, die Leitung knackt und so weiter. Und das ist von den meisten Herstellern sogar so gewollt. Heißt, es werden bewusst Teile in die Geräte eingebaut, die sich schnell abnutzen, damit ihr möglichst fix ein neues, teures Gerät kauft. Geplante Obsoleszenz nennt... Siehst du, über dieses Wort muss man einfach stolpern. Geplante Obsoleszenz nennt sich das im Fachausdruck. Ich habe mir von dem Blogger und Verbraucherschützer Stefan Schridde solche Sollbruchstellen mal zeigen lassen.
Schönen Tag, mein Name ist Stefan Schridde. Ich bin der Initiator von Murks Nein Danke.
Murks, so nennt der gemütliche Mann mit Brille und Glatze es, wenn technische Geräte bewusst so konstruiert werden, dass sie nach kurzer Zeit kaputt gehen.
So, okay, dann wollen wir uns mal meine Beispiele anschauen. Ich habe ja hier einen Murks-Koffer, den können wir mal öffnen und schauen, was da so drin ist.
Stefan öffnet einen schwarzen Schuhkarton. Darin befinden sich die Murks-Klassiker. Darunter auch eine kleine grüne Platte mit allerlei draufgeschraubter Elektronik.
Ja, hier haben wir eine Spannungsreglerplatine, die ist aus einem Computermonitor. Also es steht eigentlich so hinter dem Monitor drin. Ne? Und hier ist der Klassiker drin, nämlich aufgeblähte Elektrolytkondensatoren.
Elektrolytkondensatoren, kurz ELKOS, sind ein elektronisches Bauteil und sehen so ähnlich aus wie kleine Batterien. Bei Hitze wölben sich die ELKOS und platzen auf, dann ist das Gerät kaputt. Egal, der Hersteller des Monitors hat die ELKOS trotzdem an einer besonders heißen Stelle auf die Platine geschraubt. Und es wurde auch noch billiges Material verbaut.
Der größte Ärger bei Elektrolytkondensatoren ist, der bessere, der 5 Jahre oder 10 Jahre länger hält, kostet 1 Cent mehr.
Oder anders gesagt, der Hersteller spart 1 Cent und ihr kauft einen neuen Computermonitor für ein paar hundert Euro.
Ja, das ist also eine sehr ärgerliche Geschichte, insbesondere deswegen, weil man diesen Fehler auch bei Fernsehern findet, bei DVD-Rekordern, bei Abspielgeräten, bei Bügeleisen lustigerweise. Da war ich selbst ganz erstaunt, wo überall Elektrolytkondensatoren so drin sind.
Ja, gefühlt sind nämlich überall Elektrolytkondensatoren drin. Und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber die Haltbarkeit von euren technischen Produkten zu verkürzen, also nicht nur über diese Kondensatoren, sondern da gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge, wo euer Gerät ganz fix flöten geht, worauf ihr beim Kauf von technischen Geräten deshalb achten solltet und wie ihr gegen geplante Obsoleszenz vorgehen könnt, das kläre ich gleich mit Stefan Schridde im Interview.
Down your throat. And time runs heavy. Down your throat.
der letzten Woche hatten wir ja die Weltpremiere vom neuen Zoe Lila Song Pink Lips, den ihr gerade gehört habt. Und jetzt ist auch der passende Sampler, der Rebellion heißt das gute Stück und fährt mit 20 Songs aus 18 Ländern auf. Davon sind leider nur 2 Songs per Creative Commons lizenziert. Aber hey, einem geschenkten Maul und so, naja, ihr wisst ja schon. Immer wieder passiert es, dass eure technischen Geräte schon kurz nach der Garantie die Hufe hochreißen und ihr euch ein neues Gerät kaufen müsst. Und da liegt der Verdacht schon nahe, dass das von der Industrie vielleicht auch so gewollt sein könnte. Im Beitrag vorhin habe ich mir von Verbraucherschützer und Blogger Stefan Schritte zeigen lassen, wo Hersteller bewusst solche Sollbruchstellen einbauen. Geplante Obsoleszenz nennt sich das dann. Ich habe Stefan Schritte im Anschluss nochmal angerufen, um mit ihm zu klären, finde ich solche Sollbruchstellen nur bei billigen Produkten oder kann mir das auch bei einem teuren Produkt passieren? Es heißt ja immer, wer billig kauft, kauft doppelt.
Das kann Ihnen bei Markenprodukten genauso passieren. Häufig haben wir ja sogar Marken heute, die nur noch eine Hülse sind. Da stecken dann irgendwelche anderen Produktionen dahinter. Es gibt billige Produkte, die günstig gekauft werden und lange halten. Also man hat hier nur noch die Sicherheit auf dem eigenen technischen Sachverstand.
Wenn ich jetzt so eine Stelle entdeckt habe, wo also offensichtlich ist, da wurde, ich sage mal, gefuscht mehr oder weniger in der Konstruktion, kann ich da irgendwas gegen tun?
Solange es in den ersten 6 Monaten der Gewährleistungszeit ist, kann man was tun. Danach wird es dann schon schwieriger, denn in den 2 Jahren insgesamt, dann haben wir ja noch 1,5 Jahre, müssen wir dem Hersteller beweisen, dass er einen Mangel eingebaut hat. Der reine Verschleiß von Produkten ist nicht geschützt. Das heißt, wenn er einen Teil Plastik, was nicht lange hält, eingebaut hat und das geht dann in der Zeit eben kaputt, dann kann er dann sagen, das liegt eben am normalen Verschleiß.
Wenn ich jetzt so ein kaputtes Gerät habe, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich es zumindest vielleicht noch reparieren kann und wie viel ist tatsächlich dann so komplett hinüber und ich muss was Neues kaufen?
Nein, in den meisten Fällen kann man es reparieren, wenn nicht, aber da kann man beim Einkauf schon aufpassen, das ganze Gehäuse verklebt ist oder so geschraubt, dass man an die Schrauben gar nicht mehr drankommt. Wenn man sich danach so ein bisschen technischen Sachverstand zutraut, kann man es vielleicht selber reparieren, dann tritt aber häufig das Problem ein, dass sogar Ersatzteile schon ab 2. oder 3. Jahr der Nutzung gar nicht mehr verfügbar sind. Also die Hersteller ergreifen hier die unterschiedlichsten Strategien, um uns so rasch wie möglich zum Neukauf zu verleiten.
Reparieren ist ja trotzdem teuer. Wenn ich wegschmeiße, wird es auch teuer, weil ich muss ja was Neues kaufen und es wird noch viel unnötiger Müll produziert. Also eigentlich ja alles Sachen, die ziemlich, ich sag mal, blöd sind. Kann ich mich überhaupt irgendwie dazu zur Wehr setzen?
Na, wir setzen uns jetzt ja schon durch Murks und Danke sehr stark zur Wehr. Das müssen noch viel, viel mehr werden. In den letzten 9 Monaten haben wir da doch schon viel erreichen können. Das Erste, was man selber machen kann, einfach schon beim Einkauf genau hingucken, ist das verklebt, dann nicht kaufen. Ist ein Akku fest verbaut, dann ist das auch schon ein Indiz, soll nicht lange halten. Sind da Schrauben, die ich erkennen kann? Vielleicht sogar den Verkäufer direkt fragen, ob er schriftlich zusichern kann, dass 5 Jahre lang Ersatzteilverfügbarkeit besteht. Da scheitern ja schon alle. Alles Indizien, die man schon vorm Kauf eines Produktes prüfen kann. Was man danach machen kann, ist schlicht und einfach nur so viel Stunk wie möglich. Ja, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Hier muss gesetzlich gehandelt werden. Hier sind die Politiker auch gefordert. Aber erst einmal wir selber als Kunden, wir müssen klar zeigen, welche Qualität wir erwarten, damit dieses Gerede von der Wegwerfgesellschaft auch aufhört. Wir haben eine Wegwerfproduktion.
Auf deinem Blog, den hast du eben schon erwähnt, Murks, nein, danke, sammelst du ja Geschichten von Leuten, die also schon Erfahrungen eben mit solchen Produkten gemacht haben, die also blöd verarbeitet sind, die also so gebaut sind, dass sie auf jeden Fall relativ fix kaputt gehen. Kannst du aus deiner Erfahrung sagen, gibt's da so die Klassiker, so typische Produkte, die häufiger da auffällig sind, schnell kaputt zu gehen?
Ja, also was sehr auffällt, sind eben Produkte, durch die Strom durchfließt. Ja, und das ist interessant, welche Kreativität da seitens der Hersteller entfaltet wird. Das geht dann einfach schon mal bei minderwertigeren Einzelbauteilen los, wie zum Beispiel Elektrolytkondensatoren, Transistoren, integrierte Schaltkreise, die auf den Platinen aufgebracht werden und einfach nicht die Qualität haben, wie sie nötig wäre, um dann 5 oder 10 Jahre lang haltbar zu sein. Und da geht es dann meistens sogar nur um Centbeträge. Ja, das geht dann aber auch noch weiter über Programme, die schadhaft installiert werden, Schnittstellen, die schlecht angebaut werden, also da, wo man den Netzstecker reinsteckt beispielsweise. Da sind einfach die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die Hersteller schon finden, Lötzinn, das schlecht verlötet ist und sich schnell löst, all solche Dinge. Bis hin zu Zählern, die eingebaut werden, die haben wir mittlerweile gefunden bei Druckern, bei Kaffeemaschinen, die nächste Spur scheint bei Akkumulatoren zu sein, also Zähler, die einfach mitzählen, wie oft wurde es genutzt und dann nach einer gewissen Nutzungszeit, ich sag mal 5000 Seiten oder 5000 Tassen Kaffee oder so etwas sagen, so, ich bin kaputt, muss in eine Wartung und die wird dann teuer.
Wenn ihr etwas daran ändern wollt, dass eure Geräte in Zukunft nicht nach wenigen Monaten schon wieder anfangen rumzumucken, dann könnt ihr euch auch dafür einsetzen, dass es also eine entsprechende gesetzliche Regelung gibt, die das verhindert. Stefan Schridde vom Blog Murks, nein, danke, setzt sich genau dafür nämlich ein und freut sich sehr über Unterstützer. Den Link zu seinem Blog gibt's im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de. Ihr hört Netzmusik von Mates Allen.
Gates are closed now, and I'm freezing in place. You're not watching, I'm cheapening myself. Wouldn't go there where I spent my bedlam days. You never went there. Don't explain, because I'm leaving soon. Chances were in our favor. You kiss me, then you push me away. I'd love to take time. You are stuck in delays. You wouldn't go there where I spent my bedlam days. Now you're sorry, but I whisper it's too late, because I'm leaving soon. Chances were in our favor.
Hinter dem Projekt Mate steckt der deutsche Singer-Songwriter Matthias Lechner und gerade habt ihr seinen Song Allen gehört. Und wenn der gerade nicht am Klavier sitzt und an Popsongs schraubt, dann ist er mit der Band Civilians unterwegs. Ich mag ja die Popsongs von Mate schon ziemlich gerne, aber ein heißer Tipp aus der Internetsendung. Der Name Mate ist echt ganz schön blöd zu finden. Ist so ein bisschen, als wenn man irgendwie nach Danke oder Hallo oder irgendwie so sucht. Also so nur als Tipp. Wer letzte Woche auf Google unterwegs war, fand dort folgenden Aufruf. Und zwar, verteidige dein Netz, finde weiterhin, was du suchst. Damit wettert Google sehr plakativ gegen das geplante Leistungsschutzrecht. Suchmaschinen und News-Aggregatoren, die kurze Texte von zum Beispiel Nachrichtenseiten anzeigen, sollen in Zukunft Geld dafür bezahlen. Die Verlage der verlinkten Seiten finden das absolut notwendig. Google aber spricht von einem Eingriff in die Informationsfreiheit des Netzes. Diesen Donnerstagabend haben sich nun die Kommunikationschef der Axel Springer AG und von Google Deutschland öffentlich ein Rededuell geliefert. Und Fritz-Reporter Daniel Hirsch, den habe ich da mal hingeschickt. Axel Springer und Google sind ja zwei riesige Konzerne, die sich im Moment irgendwie so gar nicht riechen können. Und jetzt sitzen die sich gegenüber. Daniel, wie muss ich mir das vorstellen?
Also erstmal sehr locker, muss ich sagen. Die Talkrunde fand in einem großen Handyladen in Berlin-Mitte statt und die Kontrahenten haben sich in moderne Sessel gefläzt. Was jetzt die Diskussion angeht, ging es auch erstmal überraschend kuschelig zu. Christoph Käse hatte Google diese Woche noch als eine Art Taliban bezeichnet, die sich gegen den Fortschritt wehrt. Im Gespräch klang das dann ganz anders.
Es ist gut und wichtig, wenn wir da sachlich diskutieren. Taliban ist nicht so gemeint, wie es dann heute im Web verstanden worden ist. Natürlich ist Google kein Taliban, ist kein religiöser Fundamentalist und Glaubenskämpfer.
Auch Kai Oberbeck von Google betonte mehrfach, dass es auch ihm natürlich darum geht, ganz sachlich zu argumentieren. Und das, obwohl Google letzte Woche mit ihrer Kampagne Verteidige dein Netz auch ganz bewusst Angst gemacht hat, dass man im Netz bald nichts mehr findet.
Auch wenn alle Beteiligten so offensichtlich ja auf Kuschelkurs waren, wurde denn da wirklich gemeinsam auch diskutiert?
Eher jeder für sich, würde ich sagen. Interessant war dabei aber, wie geschickt jeder das Thema für sich ausgelegt hat. Die Version der Verlage ist, hey, Leistungsschutzrecht, das ist, Zitat, keine große Sache. Sie wollen nur, dass, wenn jemand Texte kopiert und damit Geld macht, dass er einfach vorher mal nachfragt. Fertig. Dass aber zum Beispiel noch völlig unklar ist, wie viel Text jetzt schon eine zu bezahlende Kopie ist und dass es dadurch auch per Gesetz zu Abmahnwellen kommen kann, das lässt er außen vor. Umgekehrt ist es so bei Kai Oberbeck, der reagiert auf die Frage, ob Google sich nicht schämt, dass sie Geld mit den Textausschnitten anderer verdienen, so.
Wir freuen uns, dass wir pro Monat rund die Hälfte aller Leser auf Seiten wie hamburgerabendblatt.de oder wie focus.de zuleiten.
Also auch total uneigennützig von Google.
Okay, also beide Parteien sitzen fest auf ihren Standpunkten. Konnte jetzt trotzdem der eine mehr überzeugen als der andere?
Rein vom Auftreten und von der Rhetorik, muss ich sagen, hatte Christoph Käse von Springer klar die Nase vorn. Oberbeck hat dagegen oft einfach damit argumentiert, dass andere Experten ja auch gegen das Leistungsschutzrecht sind. Um herauszufinden, wer aber inhaltlich in Anführungszeichen mehr im Recht ist, muss man wirklich ins Detail gehen. Ein Beispiel: Christoph Käse hat diese Woche erst in einem Interview behauptet, dass es für die Verlage momentan nur die Möglichkeit gibt, bei allen Suchmaschinen auszusteigen oder eben alles anzeigen zu lassen. Und zwar über den Webstandard Robots.txt. Diese Aussage hat Oberbeck und übrigens auch einige der Zuschauer vor Ort deutlich als falsch herausgestellt. Käses Antwort darauf?
Wenn Robots.txt angeblich differenzierter ist, dann kann man das vielleicht nochmal im Detail aufarbeiten.
Ja, und das sollte man auch, denn hier geht es um die Frage, ob ein Leistungsschutzrecht in der Form überhaupt nötig ist. Und das ist eine wichtige Frage. Meiner Meinung nach besteht natürlich für alle ein Interesse daran, dass Verlage auch in Zukunft im Netz mit ihren Inhalten Geld verdienen können. Ein Gesetzesentwurf ist aber in der Regel ganz bewusst nicht ins Detail ausformuliert. Im Fall vom Leistungsschutzrecht heißt das aber im Moment, dass die wirklichen Folgen fürs Netz noch gar nicht konkret abzusehen sind. Leider war am Donnerstag aber dafür keine Zeit mehr, da Kai Oberbeck pünktlich auf der Google-Weihnachtsfeier sein musste.
Na, ich hoffe, der ist pünktlich angekommen. Die Diskussion über Sinn und Unsinn eines Leistungsschutzrechts geht also erstmal weiter. Und wir können damit rechnen, dass Verlage auf der einen Seite und Suchmaschinen bzw. Blogger auf der anderen Seite natürlich weiter auf ihren Kanälen aus allen Rohren schießen werden. Und wenn wir beim Talk am Donnerstag eine Sache gelernt haben, dann, dass wir auf beiden Seiten nämlich ganz genau darauf achten sollten, was uns da erzählt wird. Die Politiker, die nächstes Jahr über das Leistungsschutzrecht entscheiden werden, die tun das hoffentlich auch. Zengineers sind schon sowas wie Netzmusik-Urgestein. Mit ihren Releases haben sie immer wieder die Messlatte in Sachen Netz-Trip-Hop ganz schön hochgeschraubt. Ihre neue EP Bitter Lemon macht da keine Ausnahme, zumal Trip-Hop und Drum and Bass ja gerade wieder total angesagt sind. Gerade eben habt ihr ihren Song Rose Vale gehört. Ein Download, der Spaß macht. Den Link dazu auf trackback.fritz.de. Vor wenigen Wochen haben wir bei Trackback euch über den Bericht der irischen Datenschutzbehörde zu Facebook berichtet. Eine Studentengruppe hatte gefordert, dass die Einhaltung der europäischen Datenschutzrichtlinien des sozialen Netzwerks überprüft werden sollten. Die Datenschutzbehörde meldete damals, dass Facebook die meisten Kritikpunkte angeblich wohl behoben hätte. Aber die Studenten, die haben das ganz anders gesehen. Und jetzt will der Initiator der Aktion, Max Schrems, gegen Facebook klagen und sammelt für das teure Gerichtsverfahren Spenden. Ich habe Max mal angerufen und wollte von ihm wissen, was gibt's bei Facebook jetzt noch anzukreiden?
Ja, hallo. Bei Facebook ist es allgemein so, dass auf der Oberfläche die Sachen jetzt eigentlich die schlimmsten Dinge behoben sind. Aber wir haben uns diese ganzen Berichte genauer angeschaut und da ist man dann drauf gekommen, dass Facebook eigentlich sozusagen eine Oberflächenbereinigung macht, aber dahinter nicht wahnsinnig viel passiert ist. Und die Iren haben leider anscheinend weder das Personal noch das Zeug dafür, da wirklich Gas zu geben und die Sachen genau anzuschauen. Also Facebook ist sozusagen 10% oder 20% näher an das gekommen, was eigentlich bei uns in grundrechtlich gesichert wäre in Europa, aber ist halt in Wirklichkeit leider noch ziemlich weit weg davon.
Kannst du mal ein Beispiel dafür geben, was da noch falsch läuft?
Wir haben insgesamt 22 Anzeigen eingebracht und bei jedem gibt es hunderte Fuzzis. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel die Auskunft versuchen. Also jeder Bürger hat ja Recht, eine Kopie von allen Daten zu bekommen. Und Facebook sollte das eigentlich in 40 Tagen machen, hat dann aber circa ein Jahr gebraucht, um solche Auskunftstools zu machen, wo man sich die Daten dann automatisch runterladen kann. Die sind wahnsinnig versteckt und wir haben die dann getestet und in der Hälfte von diesen Dingen sind dann irgendwelche Daten nicht hochgekommen, die eigentlich da sein sollten. Wir haben einfach teilweise seitenweise weiße Seiten angezeigt bekommen in diesen Tools. Und man sieht sozusagen nach 1,5 Jahren, seitdem wir da arbeiten dran, hat Facebook noch immer keine wirklichen Auskunft gegeben und rechtsgültige Auskunft. Und da ist für uns schon ein bisschen der Punkt, wo wir fragen, ob die irische Behörde das alles ernsthaft betreibt, weil wenn im Gesetz steht 40 Tage und nach 1,5 Jahren ist das noch immer so offensichtlich falsch, dann fragt man sich halt, ob sie wirklich das ernsthaft durchsetzen wollen. Und das geht weiter mit hunderten anderen Beispielen, die ähnlich sind wie das.
Was erhoffst du dir denn, was als Ergebnis dieser Klage dann bei rauskommen wird?
Naja, wir können, wenn jetzt die Iren, das, was sie bisher haben die Iren alles unverbindlich gemacht. Wir können sozusagen jetzt in Irland eine rechtsverbindliche Entscheidung bekommen. Die wird wahrscheinlich genau so sein wie diese unverbindlichen Empfehlungen, nämlich nicht weitgehend genug. Und das sagen jetzt nicht nur wir, sondern auch andere Datenschutzbehörden in Europa, die sehr unzufrieden mit den irischen Kollegen sind. Und wir könnten das Ganze dann vor Gericht bekämpfen. Das ist in Irland leider sauteuer. Das Spannende wäre nicht nur Facebook, weil Facebook ist jetzt ein Fall, aber es gibt hunderte andere Unternehmen, die das ähnlich machen. Aber Facebook könnte ein Musterfall werden, der einfach diese ganze Online-Tracking-Industrie mal wirklich ein ordentlicher Schuss vom Bug geben wird. Da hat es andere Verfahren in Europa gegeben, wo wirklich dann die Amerikaner aufgewacht sind und gesagt haben, okay, wir müssen uns da anscheinend doch ein bisschen an die Gesetze halten. Und das wäre eigentlich das wirklich Spannende an einem Fall, wenn wir Facebook da wirklich weiter vor die Gerichte ziehen.
Ich habe mich ja persönlich gefragt, ich weiß ja, dass du Jura studiert hast und vor kurzem fertig geworden bist. Warum hast du dir gleich so eine große Nummer Facebook ausgesucht?
Ja, fertig geworden bin ich vor 3 Tagen oder sowas. Also das meiste war noch während dem Studium. Ich habe in den USA studiert ein halbes Jahr und da war eben einer von Facebook da und hat uns, also mir und ein paar Amerikanern, erklärt, wie europäisches Datenschutzrecht ausschaut. Und was der erzählt hat, war einfach absolut sowas von jenseitig von dem, was im Gesetz steht. Und ich habe dann ein Paper geschrieben und habe, um sozusagen faktenbasiert ein Paper zu schreiben, weil bisher sind die meisten Sachen bei Facebook ja sehr viel Gerüchteküche, mir meine Daten da schicken lassen und habe dann tonnenweise gesehen, dass die ganzen gelöschten Daten noch da waren, dass Daten da waren, die ich nie eingegeben habe und so weiter und so fort. Und dann war es einfach so, dass ich mit einigen Freunden zusammengesessen bin und haben gesagt, naja, das muss man doch irgendwie ins Internet stellen. Und haben gesagt, naja, eigentlich wären ja die Iren da zuständig. Schickt man doch einfach mal ein paar Anzeigen nach Irland und schauen wir mal, was passiert. Also das war nicht sehr groß geplant, sondern war halt so eine betrunkene Abendaktion, das zu beschließen. Und dann die nächsten 2 Tage haben wir es halt geschrieben und hingeschickt. Und das Ganze ist dann einfach ziemlich gehypt, weil es einfach Facebook ist und das medial dann sozusagen ein großes Thema war.
Aber du sagst das ja, schauen wir mal, was passiert. So viel ist ja scheinbar bislang noch nicht passiert. Wenn ich genau selber jetzt auch den Eindruck habe und mich auch engagieren möchte, was kann ich tun, um den Datenschutz zu verbessern, bei Facebook zum Beispiel?
Wir haben derzeit gerade eine Crowdfunding-Plattform gestartet. Die ist jetzt schon mal ganz gut gelaufen, die ersten 24 Stunden. Wir brauchen in Irland ca. 100 bis 300.000 Euro, um dieses Gerichtsverfahren durchzuführen. Wenn wir das nicht haben, funktioniert es einfach nicht. Wir hoffen jetzt, weil wir selber leider keinen irgendwie Schweizer Account haben, wo zu viel Geld drauf liegt, hoffen wir, dass andere Leute gibt, die das ähnlich nervt. Und bisher haben die Leute ca. 20 Euro gespendet. Also wenn wir 5.000 Leute zusammenbekommen, die sagen, das zahlt sich aus für ein Musterverfahren, dann würden wir hoffen, dass wir das in Irland dort vor die Gerichte bekommen können. Sonst gilt allgemein auf Facebook immer natürlich überlegen, was man postet und Co., aber das haben inzwischen eh alle begriffen. Es geht wirklich um die Dinge, die Facebook macht, obwohl ich verantwortungsvoll mit so einer Plattform umgehe. Und da müssen wir wirklich rechtlich was tun.
Wenn auch ihr wollt, dass aus Facebook ein datenschutzfreundliches soziales Netzwerk wird, dann könnt ihr Max und seine Mitstreiter bei crowdforpiracy.org unterstützen. Heißt, ihr könnt für das teure Gerichtsverfahren spenden und falls es nicht zu dem Verfahren kommt, braucht ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. Das Geld bekommt ihr nämlich zurück. Den Link zur Seite der Initiative findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Netzmusik von Devin Rose, Heartbeats.
I'm
Theresa Sickert und euch hier auf Fritz.
Fritz Tracknick.
Blogger privat.
So heißt unsere kleine Rubrik hier, wo wir jede Woche, Entschuldigung, einen Blogger und seinen Blog vorstellen. Und dann plaudern wir darüber, was da so auf dem Blog passiert, aber auch, was der Blogger eben sonst so macht. Wir suchen uns aber den Blogger nicht selber aus, sondern wir lassen uns immer vom Blogger privat der Vorwoche einen Blogger empfehlen, den wir dann wiederum in dieser Woche anrufen und ein bisschen mit ihm quatschen. In der letzten Woche war Max Friedrich hier bei mir am Telefon und hat mit mir über seinen Blog gesprochen und der hat uns Folgendes empfohlen.
Ja, dann solltet ihr Dom einladen von factotum.net und der schreibt über Games und über Batman und über Videospiele.
Und genau, dieser Dom, der ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Dom.
Hallo, hallo.
Factotum, habe ich das erstmal richtig ausgesprochen?
Ich selbst sage Factotum.
Okay, Factotum. Woher kommt dieser Name und was bedeutet der?
Also wenn man es nicht mit Fact, sondern mit FAC am Anfang schreibt, dann heißt das übersetzt aus dem Lateinischen tu alles und mittlerweile ist das Synonym für Mädchen für alles. Und Charles Bukowski hat in den 70ern das als Titel seines Buchs gewählt und ich mag ihn sehr und habe das Ganze abgewandelt, um erstens sinnlos zu provozieren und zweitens euch auch so viel Kram machen.
So viel Kram, du sagst es schon, das ist eigentlich auch so ein bisschen das Motto des Blogs. Da ist ja eigentlich irgendwie alles drauf. Da sind Videos drauf, Sachen, die du selber gemacht hast, Filmkritiken. Gibt es überhaupt ein festes Thema?
Ich würde sagen, das feste Thema bin ich und mein Geschmack und meine Gedanken, die ich zu irgendwelchen Dingen loszuwerden habe. Also sei es, wenn ich im Kino war und einen Film gesehen habe oder wenn ich einen Podcast gemacht habe oder ein Spiel gespielt habe, wozu es Gedanken gibt, die es sich zu teilen lohnt, dann landet das einfach alles irgendwann da.
Factotum ist ja auf Englisch geschrieben. Warum nicht auf Deutsch?
Also ich habe damals mich an einem Webcomic versucht, der hat sich erstaunlich großer Beliebtheit befreut, nachdem er irgendwann bei Reddit landete. Und seitdem hat sich meine Zielgruppe so ein bisschen verschoben. Ja, Twitter und Blog sind irgendwann auf Englisch gewechselt, einfach damit ich mehr Leute erreichen kann und weil es zweitens eine hervorragende Übung ist, eine Sprache zu sprechen, die mir sehr gefällt, aber die ich in der Praxis leider nicht so oft anwende.
Das heißt also, ganz viele Leute aus dem Ausland mittlerweile lesen auch deinen Blog und folgen dir auf Twitter?
Ja, also der Großteil ist natürlich immer noch Deutsch und es sind viele Freunde und auch der eine oder andere, der sagt, warum muss das denn alles auf Englisch sein, ich mag das nicht. Aber insgesamt gebe ich so Leuten einfach eher die Chance, das alles zu verstehen und nachvollziehen zu können.
Finde ich persönlich auch sehr schön. Ich versuche auch immer viele Dinge auf Englisch zu machen, um auch so ein paar ausländische Freunde irgendwie mit ins Boot reinzuholen.
Genau.
Ja, gibt es sonst etwas, was man unbedingt über deinen Blog wissen muss, um es zu verstehen?
Also es ist sehr, sehr minimalistisch gehalten und irgendwie komplett auf den Inhalt fokussiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel keinen Kommentarbereich oder keine Social Buttons, um das alles teilen zu lassen, weil ich mir dachte, Diskussionen, für die eigentlich die Kommentare gedacht sind, die haben sich eh irgendwann zu Twitter verbreitet und wenn mich da jetzt irgendjemand anschreibt und sagt, hey, gut gemacht, dann bringt mir das genauso viel. Also auf der Seite selbst geht es nur um mich selbst.
Aber man findet dich schon auch noch über deinen Blog auch auf Twitter. Also man muss jetzt nicht dann erst irgendwie deinen Namen wissen und dann dich auf Twitter suchen, sondern man findet dich irgendwie dann doch von deinem Blog aus.
Genau, das ist eine wunderbare Ausgangsbasis und von da aus kommt man auf all die anderen Sachen, die ich so treibe.
Ein Tumblr hast du auch noch, habe ich gesehen.
Zum Beispiel.
Okay, gut. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon bei der Kurzfragerunde angekommen, wo ich dich auf Herz und Nieren testen werde.
Schön.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Obenrum Facebook, untenrum Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, was auch immer Accounts hast du insgesamt?
Bei Twitter, glaube ich, 4 aktive und ungefähr 10 tote und die wurden jeweils für ein oder zwei schlechte Witze benutzt. Und bei Facebook, glaube ich, einen.
Hardcore oder Casual Gamer?
Ich finde, dass sich beides nicht unbedingt ausschließen muss. Ich bin wahrscheinlich eher Hardcore Gamer der klassischen Definition und sehe mich insgesamt als Enthusiast.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Gar nichts von beiden.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Entweder, oh stimmt, das habe ich mal gemacht, oder oh, warum habe ich das gemacht?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Quote FM.
Was ist das nächste Blog oder der nächste Podcast, den wir hier unbedingt vorstellen müssen?
Mich würde Fabu interessieren von superlevel.de, weil über den weiß niemand so wirklich was und bei ihm geht es um Indie-Games, Retro-Kram und alles, was so mit Spielen zu tun hat.
Und der ist so ein bisschen mysteriös, das heißt, der hat noch nirgendwo irgendwie mal vor einem Mikro gestanden oder ist interviewt worden?
Ja, zumindest, also er hat eine gewisse Mystik, das stimmt. Also hin und wieder lässt er so ein bisschen Persönliches raussickern, aber da muss man auf jeden Fall nochmal nachbohren.
Da bin ich ja sehr gespannt, ob wir den dann rankriegen. Falls das nicht klappt, hast du noch einen zweiten Vorschlag für uns?
Wenn Fabo nicht geht, dann würde ich gern was über die wunderbare Maria erfahren, alias Party von party.tumblr.com mit i.
Warum? Was passiert da auf diesem Tumblr?
Maria macht wunderschöne Fotos und Kunstkram und Zeichnungen und ich finde das alles wunderschön.
Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, wen wir da in der nächsten Woche begrüßen dürfen. Ob wir da jemanden Mysteriöses auch so ein bisschen aus der Games-Branche haben oder vielleicht auch eher so ein künstlerisch-kreatives junges Mädchen, was zeichnet und schöne Fotos macht und so weiter. Und damit frage ich mich aber auch noch, gibt es vielleicht eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe?
Ja, wie es eigentlich ist, ganz auf Fuck im Radio sagen zu dürfen.
Und wie ist es?
Ich finde es sehr spaßig. Fuck, 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 fuck.
Super. Und mir ist eben auch noch eine Frage eingefallen. Und zwar, du hast eben in der Kurzfragerunde gesagt, obenrum Facebook und untenrum Google+. Was heißt denn das?
untenrum Twitter tatsächlich.
Ach, Twitter.
Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist das so ein bisschen zweigeteilt. Bei Facebook bin ich ganz brav und Familie und so. Und bei Twitter sind die wirklich schlechten Witze und alles andere und irgendwie der dreckige Teil meines Internets.
Okay. Dominik, ich bedanke mich. Wir werden uns bestimmt ganz sicherlich auch die dreckigen Teile auf Twitter nochmal angucken. Denn wenn alle anderen da auch noch Lust drauf haben, finden sie den Link auch zu deinem Twitter-Account und natürlich auch zu deinem Blog auf trackback.fritz.de.
Got lost her once time. Yeah, those clouds of gloomy light. You look at me and sound sorrow. We're having wine and cigarettes, humming tunes just to forget about today until tomorrow. Being born too far away from where we long for, stuck in the gray streets of Berlin. Don't waste a smile on those cruel city people. Chase on the sea, take the long way home. I saw you dancing all alone, 5 foot high, flying over ground, losing yourself, waiting to be found. And I know you've seen me standing there, my breath freezing in the air, hands in my pockets, bubble gum on my shoes. And in my eyes I had a promise waiting for you, and in my heart the whole wide world. You try to call me, but you don't know my name. You see I changed you once again. Taste of tears on your tongues, you're looking back into the sun, a poem in your hand, a cloud in your head. Oh baby, thrill me, kill me, tease me, come closer, whisper, it ain't easy, turn the cruel game around. Sweet bird of youth, oh what's the meaning of your song, no matter what I'm singing all along.
we try to fly, as we try to sing, but gravity always wins.
Als noch Sommer war und ihr kurze Hosen tragen konntet, da hat Christoph Schrag diesen Künstler hier entdeckt. Und zwar auf einer Tour mit einem Hausboot auf dem Wannsee, ganz lauschig bei Kerzenschein. Jetzt ist es kalt und dann kommt Max Paul Maria doch wohl lieber rein. Und zwar ins Studio zu Christoph Schrag bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, am Sonntag um 18 Uhr hier auf Fritz. Und da wird er sicherlich auch den Song spielen, den ihr gerade gehört habt, Sweet Bird of Youth. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Hier geht's gleich weiter mit dem Soundgarden und Paul von Dyk. Ich freue mich sehr über Feedback zur Sendung in den Shownotes oder auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ich kann also nur sagen, es war mal wieder schön mit euch. Ich gehe jetzt nach Hause und ihr am besten ins Internet. Tschö!
Ein Podcast von fritz.de.